Radio Zusa.
Seien Sie willkommen, liebe Zuhörer, bei Ihrem Bürgerrundfunkradio Radio Zusa zu den Education Projects. Mein Gast heute ist Leonie Hartmann, Leiterin des Lüneburger Bachorchesters. Und wir wollen über die Situation des Chors sprechen, aber auch dessen musikalische Interpretationen hören. Und da sie Lüneburgerin ist, werden wir zudem auch viel über die Lüneburger Musikszene erfahren. Also Ihnen ein ganz herzliches Willkommen an diesem frühen Morgen. Ich begrüße erstmal ganz herzlich die Leiterin des Bachorchesters Lüneburg.
Leonie Hartmann.
Frau Hartmann, mir ist aufgefallen, dass Sie mit ganz vielen Städten den Namen Bachorchester teilen. Also zum Beispiel Nürnberg, Leipzig, München kann man nennen, aber auch Mainz. Was macht diese Faszination für die Bachmusik aus?
Naja, also Bach ist einfach für viele Leute überhaupt der Ursprung und der größte, denke ich, in der klassischen Musik, weil von ihm alles ausgeht. Man kann eigentlich alles danach sich kaum ohne ihn vorstellen.
In Lüneburg natürlich speziell, also haben wir hier den Bezug dadurch, dass Bach ja seine Jugendjahre noch verbracht hat, immerhin von 1700 bis 1702. Und hier zur Schule gegangen ist und hier ganz viele Eindrücke empfangen hat, war damals, als mein Vater hier das Bachorchester, Lüneburger Bachorchester genannt hat, da waren wir hier ja im Westen der Republik die einzige Stadt, die diesen Bezug hatte. Und deswegen hat er dann auch gesagt,
also Bach kommt aus Köthen, glaube ich, ne?
Er war nachher ja später lang Köthen, da hat er auch seine ganz viele Instrumentalmusik komponiert, also auch diese brandenburgischen Konzerte und die Instrumentalkonzerte, von denen wir ja auch immer gerne viel spielen, auch mit unserem Orchester und auch bei der Bachwoche.
Und hier in der Michaeliskirche, muss man sagen, hat er dann seine Spuren richtig verdient?
Ja, also hier hat er viele Eindrücke empfangen, denke ich, also vor allem diese Johanneskirchenorgel, an der hat er ja bestimmt damals auch schon spielen dürfen. Und da hat er Unterricht gehabt bei berühmten Leuten und das war für ihn eine, denke ich, sehr prägende Zeit hier. Mhm. Komponiert hat er noch nicht so viel damals, er hat viel abgeschrieben wohl. Also damals hat man ja alles, was man toll fand, abschreiben müssen und sich kopieren. Und da hat er wohl also viel, denke ich, Stunden damit zugebracht und dabei eben ganz viel für sich gelernt. Naja, dann hat er eben später das wirklich zur Vollendung können. Also ganz am Schluss dann in Leipzig, wo er diese ganzen tollen Oratorien und Kantaten, Passionen geschrieben hat. Als Thomas Cantor hat er ja jede Woche da ganz viel hinterlassen. Und das wird ja auch hier in Lüneburg jetzt, also die letzten Jahrzehnte zunehmend immer mehr auch in Gottesdiensten auch Bach-Kantaten gespielt. Und so vor 30 Jahren, da war auch schon viel los in Lüneburg und auch an den großen Kirchen, also Johanneskirche, Michaeliskirche, erinnere ich mich, die haben auch schon Passionen und Oratorien gespielt. Aber so in der Form, wie das jetzt ein reiches Musikleben in dieser Stadt ist und auch eben mit ganz viel Bach und ganz viel Bachbezug, so war das damals noch nicht. Mhm. Da war
also
viel weniger.
Sie nehmen schon den Rückbezug auf das Hiersein von Bach vor einigen hundert Jahren und das hat Sie inspiriert, das Orchester nach Bach zu nennen.
Genau, ich denke, das war das, was mein Vater also als, ja, nach Bach zu nennen, ehrlicherweise muss man sagen, es war früher mal, gab es ein Kreiskammerorchester Herzogtum Lauenburg und dann nannte sich das irgendwann, glaube ich, auch Lauenburger Bachorchester und irgendwann waren so viele Lüneburger drin, dass man gesagt hat, jetzt heißt es aber Lüneburger Bachorchester und vor allem war damals ja noch eben auch diese historische Situation, muss man ja schon sagen, durch diese Trennung der DDR so nah hier an der Grenze, dass die Stadt zusätzliche Fördermittel immer hatte. Das nannte sich Zonenrandfördergelder.
Genau.
Und davon haben wir damals ganz gut profitieren können. Also es waren sehr interessierte Leute hier im Rathaus, die dann gesagt haben, ja, kommt doch nach Lüneburg und wir tun was für euch. Und dann hatten wir ein Budget und da konnte man also richtig was damals auch davon machen. Das ist natürlich inzwischen jetzt nicht mehr da, weil die Gelder für die Kultur, also sobald das wegfiel mit der Förderung von den Zonenrandgebieten, war das dann eigentlich frei. Aber diese Bachwoche Lüneburg, Lüneburger Bachwoche, das natürlich, diesen Gedanken hatte mein Vater speziell wirklich wegen Lüneburg und Bach und weil er hier war. Und damals war hier noch nicht so viel.
Also da müssen wir sagen, Klaus Hartmann ist es gewesen.
Klaus Hartmann, genau. Er hat es damals schon geleitet, das Orchester, und hat es sozusagen nach Lüneburg überführt, mit Hilfe der Stadt Lüneburg und
Also die haben wir den Lauenburgern sonst so ein bisschen Speck weggenommen.
Ja, ich glaube, den war das nicht so wichtig. Da hat Bach ja auch nicht gelebt.
Okay. Ja, wenn wir über Räumlichkeiten sprechen, dann ist natürlich die Kreuzkirche auch so ein Veranstaltungsort, den Sie gerne wahrnehmen. Jeder Raum stellt eine andere Anforderung an das Konzert. Wie erleben Sie das?
Ja, also die Kreuzkirche, das war damals sozusagen tatsächlich hier unser, glaube ich, da habe ich noch gar nicht mitgespielt, 1978, das, oder sogar davor, das erste Konzert, was das Orchester in Lüneburg gemacht hat. Und das ist ja ein sehr schöner, moderner Raum mit einer ganz wunderbaren Konzertakustik. Jetzt sind wir in den letzten Jahren ja meistens doch in den historischen Räumen gewesen, die natürlich für uns, also gerade als Bachorchester und gerade mit dieser Musik, die ja nicht unbedingt moderne Musik ist meistens, dann sind natürlich sowas wie der Fürstensaal und wie Kloster Lüne, das ist für uns wahnsinnig toll. Da hat man so diesen, ja, für sich selber so dieses Gefühl von was Spezielles. Einfach was Spezielles, was eine spezielle Stimmung. Also Kloster Lüne ist wahnsinnig toll, auch mit der Akustik. Das ist halt eher ein bisschen überakustisch, aber gerade noch angenehm.
Also meine ich doch, ne?
Also wenn da genug Leute drin sitzen, dann ist es wunderbar. Und eigentlich fürs Orchester auch so, dass der Klang sich sehr gut mischt. Der Fürstensaal ist eigentlich sehr ehrlich in der Akustik, muss man sagen. Super ehrlich, der verzeiht nichts, dieser Raum. Da muss man sehr, sehr gut zusammenspielen und sehr, sehr, ja, darf einem nichts schief gehen. Eigentlich, das hört jeder. Aber es klingt auch sehr gut und man hört halt sehr klar. Mhm. Und es ist ein wunderschöner Raum mit diesen Wandgemälden. Also da zu sitzen, ich sitze da selber so wahnsinnig gern im Konzert, wenn wir Bachwoche haben und da spielt ein Solist einen Klavierabend oder so und man sitzt da und diese tollen Gemälde dann gleichzeitig noch. Also das ist
dann
schon,
fühlt sich schon fürstlich,
ganz was Tolles. Und deswegen war ich sehr dankbar, dass wir letztens bei der Bachwoche das doch geschafft haben, dass wir also die Konzerte auch, zwei Konzerte im Fürstensaal haben konnten. Wir hatten ja das Eröffnungskonzert da mit dem Orchester und dann eben noch mal einen Klavierabend. Und das war ja trotz Corona und Pandemie war vom Vorfeld alles gar nicht so klar, ob das alles sein darf. Und es durfte dann sein. Und da waren alle sehr glücklich, also wir und die Zuhörer auch.
aber trotzdem, schön. Es ist noch, also ich empfinde das genauso, wie Sie das auch sagen. Die Klosterkirche hat schon so einen Widerhall. Ja, genau. Und die Johanneskirche dämpft diesen Klang ungemein. Also da empfinde ich immer Musik ist Resonanz auf den Körper. Und das empfinde ich ganz, ganz deutlich in der Johanneskirche. Mhm. Und ein bisschen befreiter bin ich dann in der Nikolaikirche. Aber das ist jetzt.
Ja, das ist auch sehr, ich finde, das ist sehr platzunabhängig in den großen Kirchen. In den großen Kirchen ist es ein großer Unterschied, ob man ganz vorne an was dran sitzt oder ganz hinten oder vielleicht hinter irgendeiner Säule oder so. Ne? Da gibt es die großen Unterschiede, während ich denke, so in diesen kleineren Räumen, eben Fürstensaal oder Kloster Lüne, das ist natürlich so, wenn man näher dran sitzt, sieht man ein bisschen besser und das möchte man vielleicht auch, deswegen sind das dann die sogenannten besseren Plätze. Aber eigentlich hört man da hinten dann auch immer noch sehr gut. Es ist eigentlich relativ platzunabhängig in diesen beiden Räumlichkeiten.
Sie arbeiten mit internationalen Künstlern zusammen. Also ich nenne jetzt mal ein paar Namen. Sopranistin Karin Eriksen oder Barbara Kilduff, Barbara Schlick zum Beispiel, die Tenöre Aldo Baldin, Wilfried Jochens. Und Sie könnten jetzt wahrscheinlich noch viel, viel mehr nennen.
Ja, ich habe ja so eine ganze Liste mitgebracht, ne, wenn Sie dann nachher nochmal reinschauen wollen. Ja, also es ist jetzt, also wir hatten natürlich, also muss man sagen, also ganz tolle Leute hier in Lüneburg schon. Ne? Wirklich tolle und auch mit dem Bachorchester zusammen eben. Ich erinnere mich auch noch an die Karin Eriksen. Das war ganz, ganz tolle Sängerin. Aber wir haben jetzt auch immer noch wieder eben tolle Leute und ja, auch an Geigern. Also wir hatten ja den Christian Tetzlaff, als er noch ganz jung war, hier ein paar Mal. Und das war ganz, ganz toll. Und jetzt haben wir immer wieder auch gerne da den Tobias Feldmann. Das ist eben auch ein ganz toller junger Geiger jetzt, der so, ja, jetzt die gerade, denke ich, internationale Karriere starten würde, wenn nicht gerade Corona wäre. Nein, er hat sie schon, also er ist sie schon gestartet, aber ich denke mal, er hatte jetzt viel vor, er wollte in Amerika spielen und in Russland und so weiter und das ist alles ausgefallen. Aber vielleicht haben wir deswegen auch Glück, dass er nochmal zu uns kommt und mit uns spielt demnächst. Wir sind im Gespräch, wir wollten ja eigentlich Ende April dann zusammenspielen, das mussten wir jetzt wieder weiter zu verschieben. Also erst haben wir gedacht Mitte März, dann haben wir gedacht Ende April. Jetzt denken wir vielleicht Ende Juni, da schauen wir mal. Aber das ist natürlich was ganz Tolles fürs Orchester, wenn es mit so richtig ganz tollen Solisten auch zusammenspielen kann.
Also ich glaube, die kommen auch gerne.
Die kommen auch gerne, weil es hier ja auch so was Persönliches ist und weil wir natürlich also diese Bachstadt anzubieten haben, die ja auch wunderschön ist, die auch für jeden Künstler eine Inspiration ist. Also jeder geht dann auch gerne mal durch die Stadt. Also früher hat mein Vater die Stadtführung noch selber gemacht für die Künstler. Inzwischen machen die es aber auch alleine, denke ich. Aber das ist schon, das ist was Besonderes, auch das Kloster Lüne oder eben auch in diese Kirchen reinzugehen, wo man weiß, da war Bach, da war er wirklich. Und in der Johanneskirche hat er Orgel gespielt. Das ist ja wirklich was Tolles. Ne? Und das ist für die Künstler schön. Und außerdem sind wir ein super nettes Orchester, denke ich, was wahnsinnig engagiert spielt und irrsinnig gut aufpasst am Abend und wirklich gut begleitet, also weit über die, sagen wir mal, unsere normalen Fähigkeiten hinausgehen dann im Konzert, dass wir wirklich so auf der Stuhlkante sitzen, dass wir denen wirklich gut folgen können, diesen Leuten. Wir haben ja keinen Dirigenten dazwischen. Es ist ja oft so, dass ein Dirigent vielleicht auch mal eher stört. wenn der Künstler so direkt vor einem steht und man kann wirklich jeder Einzelne vom Orchester direkt mitgehen und begleiten. Das ist ja schon eine tolle Sache. Und das finden die auch. Manchmal ist das für die das erste Mal und ohne Dirigent. Also wir haben ja auch viele junge Künstler. Das macht ja auch total Spaß. Mit den jungen Künstlern, das ist also auch eine Freude. Da sind ja, die werden ja immer jünger, die tollen Leute. Die sind jetzt manchmal mit 15 schon so, dass man denkt, oi, oi, oi. Ganz toll. Ja. Also wir hatten ja letztens diesen diesen Cellisten, dieser Lionel Martin, der ist in der Anne-Sophie-Mutter-Stiftung schon irgendwie gewesen mit 14, vor 2 Jahren schon ganz, ganz toll gespielt mit uns Heidenkonzert. Ganz wunderbar, also super. Und ein Klarinettist auch so ganz jung, Max Cosimo Liebe, das ist schon eine ganz tolle Freude. Und
Sie sind ja Lüneburger, Sie sprechen da ein Thema an. So, ich habe noch einmal nachgeschaut, vor 30 Jahren war die Musikschule war Teil der Universität und es kamen ganz viele Studenten aus Berlin oder auch aus Nordrhein-Westfalen hier nach Lüneburg, um hier Musik zu studieren. Gibt es so einen Ausweis, wo man sagen kann, Qualität war hier hervorragend oder was hat diese Leute so inspiriert, hierher zu kommen?
Also das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht so genau, muss ich sagen. Also mein Vater ist ja hierher gekommen, also bevor ich geboren wurde. Und der hatte ja schon Musik studiert, hatte Geige studiert in Detmold, was damals nach dem Krieg eben also ganz, ganz wirklich die tollste Hochschule, glaube ich, überhaupt war, wo sich tolle Leute versammelt haben. Das sind ganz tolle Professoren, die da unterrichtet haben. Und nach seinem Geigenstudium wollte er halt noch Pädagogik studieren und ist dann eben hier an die PH gegangen und hatte dort auch wirklich tolle Kontakte. Da war Professor Spitta war da und dann eben der Professor Künzel. Und der Professor Künzel hatte ja eben seinerzeit auch dieses ganz große Laienorchester, was es ja immer noch gibt. Also das Orchester der Musikfreunde ist das jetzt. Und das macht ja jetzt der Lothar Nierens von der Musikschule, der das ganz toll macht, also und das wirklich zu ungeahnten Höhen, denke ich, auch jetzt nochmal gebracht hat, dieses Orchester ist ganz fantastisch, also es ist ein ganz großes Orchester und die spielen tolle Sachen, also wirklich. Ja, der Gottfried Künzel, der hat, glaube ich, auch, also mein Vater dann viel engagiert für Sachen und die haben viel zusammen gemacht und ich kenne ihn auch noch von früher, ich kannte ihn auch noch, ich habe da auch dann mal irgendwann mal was mitgespielt und das war von daher ein tolles Pflaster, muss man sagen. Und dann eben die Margit Künzel mit ihrer Früherziehung, eben mit dieser Gründung der Musikschule, das tolle Sache.
Sie hat die Schule gegründet, hier die Musikschule?
Ich denke, sie hat das angefangen, ja. Also sie hat erstmal eben diese paar Früherziehungskurse gemacht und das hieß dann Musikschule, wann es genau städtische Musikschule wurde und wie das genau sich verhalten hat, weiß ich nicht. Es wurde dann die Frau Hildegard Junge, war dann Musikschulleiterin danach und die war dann die ganze Zeit zuständig sozusagen in meiner jungen Zeit dann eigentlich. Und die Margit Künzel, die hat sehr viele Bücher auch geschrieben dann über Früherziehung. Da gibt's, also die hat das wirklich mit vielen selbst gebastelten Instrumenten und sowas. Das kam damals auf. Das hat sie eigentlich alles da ein bisschen mit erfunden. Und sie hat ja eine Tochter, die auch hier am Ort ist, die Bettina Künzel, die auch Musiklehrerin geworden ist, an der Schule unterrichtet und auch sehr kreativ ist, glaube ich, und auch.
Ja, ich glaube, die ganze
engagiert.
Familie, ne?
Auch der als Sohn, Pädagogin, ja. super ja. engagiert ist. Und
jetzt erst zugeschaltet haben, dann sind Sie richtig eingeschaltet bei Ihrem Bürgerrundfunk Radio Radiozusatz zu den Education Projects. Im Gespräch mit Leonie Hartmann, Leiterin des Lüneburger Bach-Orchesters. Und die letzten beiden Stücke, die Sie hörten, waren eben von Johannes Bach, Suite Nummer 1, C-Dur, Bach-Werkverzeichnis 1066. Und hier sprechen wir über das Wirken der Musikprofessoren an der damals noch existierenden Pädagogischen Hochschule, schließlich Universität und ihrem großen Einfluss auf das Musikleben in Lüneburg.
Das ist, denke ich, also dieses Umfeld, das war eben damals an der PH und dann gab es eben auch schon tolle Kirchenmusiker natürlich in Lüneburg, muss man ja auch sagen. Also für Kirchenmusik war das immer toll mit diesen 2A-Stellen, also Joachim und Michaeliskirche, 2A-Kantoren, also auf eine, so einer relativ kleinen Stadt mit so fantastischen Kirchen und tollen Orgeln. Und damals war ja dann ja, der Professor Gwinner war noch da und dann war nachher der Herr von Amsberg in Johannes, der hat viele tolle Sachen gemacht, eben auch zunehmend große Aufführungen und dann Michaelis, also in meiner ganzen Jugendzeit, der Hans-Jochen Schnorr, mit dem haben wir sehr, sehr viel zusammen gemacht. Bach-Sachen und auch viele andere Oratorien, der war toll. Also der war auch seinerzeit so ein bisschen voraus, schon so mit Richtung historische Ansichten, wie man Phrasen gestaltet und so. Also der hat sich sehr, sehr damit befasst, wie man das wirklich besonders toll spielen kann, diese Sachen. Und das war sehr anregend und sehr inspirierend, hat mich auch sehr geprägt, muss ich sagen. Ein toller Chorleiter, ich habe auch bei ihm damals im Chor gesungen, er hatte auch einen Kammerchor. Das war also, würde sagen, also auch damals schon Lüneburg eine tolle Sache für Musik. Aber von der Quantität her muss ich sagen, es ist auf jeden Fall jetzt nochmal irre gewachsen in den letzten 30 Jahren. Und das Theater hat halt unheimlich zugelegt. Also das war in meiner Jugendzeit noch längst nicht so toll wie jetzt. Also das ist ja jetzt fantastisch, was die alles machen. Das ist so unglaublich. Für so ein kleines Haus. Also ich bin immer sprachlos, wenn ich das sehe.
Ein Lob auf die Kulturarbeit hier in der Stadt.
Nee, wirklich, es ist unglaublich vielfältig geworden. Ne? Mhm. Weil auch so viele kreative Leute da sind. Also ich meine, auch der Luther Nierens, der hat ja nicht nur eben seine Musikschularbeit und das Musikfreundeorchester, sondern er macht sonst auch noch ganz viele und hat ganz viele Ideen. Und dann, also da gibt es ja ganz viele Leute, die sich auch vernetzen und ganz viel zusammen machen. Und das ist unglaublich vielfältig, Leben. Und ich bin ganz sehr dankbar und stolz, dass ich dabei sein darf, dass ich dazu beitragen kann, dass ich dieses tolle Erbe von meinem Vater übernehmen durfte mit dem Orchester, dass er mir das sozusagen so peu à peu doch überlassen hat. Also es war ein ganz langer Prozess, also wo er dann langsam zurückgegangen ist und ich weiter aufgerückt bin sozusagen und das jetzt doch also auch leite und das macht einen wahnsinnigen Spaß. Also das ist sowas Tolles und also da ist man nur ganz demütig irgendwie, auch wenn man diese tollen Kirchen hier sieht und diese tollen Räumlichkeiten und dass man Weißbach ist hier gewesen und man darf jetzt diese Tradition irgendwie fortsetzen.
Gab es da so eine Konkurrenz zwischen Ihnen und Ihrem Vater oder war das doch so ein einvernehmliches?
Nein, das war natürlich, also ich denke mal, das ist immer schwierig, wenn jemand, der immer vorne gesessen hat, dann ein bisschen weiter hinterrückt und man sozusagen die Funktionen tauschen muss. Ich habe ja zeitlebens war ich gewöhnt, ihm zu folgen und immer genau mit ihm zusammenzuspielen. Das war auch, also muss sagen, das war eine tolle Kombination, mit ihm vorne am ersten Pult zu spielen. Also das ist, ich habe viele tolle Kollegen, mit denen ich gerne zusammenspiele, aber mit meinem Vater zusammen am Pult, das war immer was Tolles, weil wir uns ja doch auch sehr ähnlich waren irgendwie, weil ich auch bei ihm ja am Anfang gelernt habe, weil ich alles sozusagen aufgesogen hatte, wie er es macht.
Ja.
Und weil wir es super toll zusammen machen konnten. Das war schon ganz, ganz toll. Und dann natürlich ist es so, wenn man dann die Rollen tauscht, dann muss man sich ein bisschen umstellen. Aber das war ein ganz langsamer Prozess. Er hat ja auch immer noch weiter die Proben gemacht, weil ich ja in Mainz erstmal doch so viel zu tun hatte, dass ich dann nicht so viel da war zu den Proben. Dann hat er Proben gemacht und ich habe schon mal ein Konzert geleitet oder so. Das ging so ganz, ganz peu à peu irgendwie.
Jetzt ziehe ich mal die Frage vor. Welche Bedeutung hat für Sie Musik?
Alles. Nein, also ich finde, also ja, ich bin einfach so damit groß geworden, also mit der klassischen Musik bin ich einfach so aufgewachsen, dass es für mich ja nicht wegzudenken. Das ist auch was in mir drin ist, auch wenn jetzt mal eine Weile man weniger Gelegenheit hat, Musik zu machen oder auch wenn ich mal im Urlaub bin und nicht übe oder auch wenn ich eben eine Weile gar nichts höre, dann ist das ja was in einem drin bleibt. Und insofern kann ich es mir ohne tatsächlich dann auch nicht mehr vorstellen. Denk mal, das kann man sich nur vorstellen, wenn man tatsächlich ohne Musik aufgewachsen ist, dann kann man sich das, oder jedenfalls, wenn das nicht so ein prägender Teil war, dann kann man sich das besser vorstellen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Ja, ich frage natürlich auch im Hinblick, Musik hat ja besetzt ja viele Felder. Es ist ja nicht nur das sogenannte Klassische, was man da bietet, sondern es wird auch therapeutisch eingesetzt. Und Malerei und Musik kombinieren sich miteinander. Und die Ansicht oder die Einsicht, sage ich mal so, zum Thema Musik hat sich doch auch sehr gewandelt im Laufe der Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte. Also von der Kirchenmusik raus sozusagen in den sozialen Raum hinein. Ist das etwas, was Sie nachvollziehen oder wo Sie denken, ja, das ist ein wichtiger Lebensansatz auch?
Also ich denke, das ist immer ein Wandel natürlich, was Musik für einen Stellenwert hat und für wen. Also es hat ja auch früher, es gab ja nicht nur die Kirchenmusik, es gab auch schon immer irgendwelche Bänkelsänger oder so. Es hat immer beide Pole gegeben und die haben sich dann mehr oder weniger vermischt oder wieder auseinander. Und es gibt immer spezielle Formen, wo man gesagt hat, okay, also im 19. Jahrhundert, da kamen eben die großen Konzertsäle auf mit den riesen Symphonien, mit den großen Besetzungen. Das kannte man vorher ja nicht so. Und jetzt ist es gerade durch Corona so, dass man sagen muss, naja, große Besetzungen gehen gerade gar nicht. Jetzt macht man wieder mehr die kleinen Formate. Das ist für uns jetzt hier in Lüneburg ja auch gar nicht mal so verkehrt. Also kann man ja dann immer noch was machen. Die verschiedenen Schienen mit Jazz und viele machen ja auch Crossover und populäre Musik und so kann man alles vermischen. Gibt es ja inzwischen auch ganz oft. Meine Sprache ist das nicht, weil ich bin so nicht aufgewachsen. Ich bin wirklich sehr klassisch sozialisiert und ich denke mal auch dann irgendwie, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Ich mache das, was ich gut kann. Und auch unser Orchester, denke ich, ist sehr geprägt von Bach und aber dann eben Haydn, Mozart und was noch vieles Schönes gibt an klassischen und romantischen Stücken und was wir auch zunehmend jetzt entdecken, ist die Romantik. Da gibt es ja auch viele Sachen für Streicher, die schon sehr viel Spaß machen. Auch früher schon haben wir Mendelssohn gab es. Also Mendelssohn war ja auch sehr bachbezogen, das merkt man ja auch, wie er komponiert hat. Also das liegt uns auch sehr mit den Mendelssohn-Streichersymphonien und sowas.
Johann Sebastian Bach, geboren 1685 in Eisenach, Sachsen, verstorben 1750 in Leipzig. Stätte seiner größten Konzertantenwirkung war eben Leipzig. Er war dort als Hofkonzertmeister tätig und während seiner Hauptschaffensperiode auch als Thomaskantor angestellt. Das Kloster St. Thomas bekam im 15. Jahrhundert einen Schülerkantor. Der Chor selbst wurde 1202 zusammen mit der Thomasschule gegründet. Und das Kolleg wählte seinen Kantoren selbst aus. Johannes Sebastian Bach wurde einstimmig gewählt, obwohl seinerzeit auch die Konkurrenz groß war. 1723 lag Bach hinter seinem damals sehr geschätzten Kollegen Georg Philipp Telemann. Dieser sagte aber aus finanziellen Gründen ab. Seit über 800 Jahren existiert der Thomaner-Chor und wird ausschließlich von Männern geführt. Er brachte und bringt auch bis heute noch moderne Bands hervor, wie zum Beispiel die Prinzen. Durch Johannes Sebastian Bach wurde der Chor in besonderer Weise geprägt. Eine Spurensuche begann 2012 über die Arbeit Bachs an der Schule. Man fand nach ersten Recherchen Schülerlisten aus dieser Zeit. Unter anderem geht hieraus hervor, dass der Thomaner selbst vielfach in den Dienst der Kirche eintrat. Und übrigens wurden die Gelder für die Schüler selbst von den Alumnen, wie sie heißen, in der Stadt Leipzig eingesungen. Das letzte Werk, was Sie hörten, war das Konzert am Moll aus dem Bachwerkverzeichnis 1041 für Violine und Streicher und Basso Continuo. Und das nachfolgende Konzert ebenfalls vom Lüneburger Bachorchester aus dem gleichen Werkverzeichnis. Im Jahre 2002 startete das Bach-Archiv Leipzig ein ganz ehrgeiziges Projekt. Die systematische Erschließung von Bach-Dokumenten sollte erfolgen, aber es waren 400 Städte am Start, um den historischen Fund von Johannes Bach sichtbar zu machen. Zeugnisse oder Belege für seine Gastspieltätigkeit, die eher zufällig auftauchten. Nach einer inzwischen mehr als 10-jährigen Projektdauer sind es ca. 300.000 gefahrene Expeditionskilometer, tausende durchgesehene Aktenstapel. In etwa 310 Städten können sich die Fundstücke sehen lassen. Und dieses Projekt ist noch lange nicht abgeschlossen. Profitieren also tun ganz viele von der Bach-Virtuosität. Und ich frage Leonie Hartmann, Leiterin des Lüneburger Bach-Orchesters, was denn so Ihre Konzeption zum Thema Bach ist.
So ein bisschen Bach, so ein bisschen jazzig oder ein bisschen, ja, um es auch populärer zu machen. Es gibt viele Bearbeitungen, die auch in die Richtung gehen und finde ich immer super spannend und super interessant. Wir können das, glaube ich, nicht so gut, deswegen lassen wir die Finger davon. Und es gibt auch immer noch ein Publikum, glaube ich, auch hier in Lüneburg, es gibt schon immer noch ein Publikum, was das besonders schätzt, weil man einfach ein rein klassisches Programm macht, wo es einfach, wo man weiß, das sind die ganz, ganz tollen Werke, die da kommen und die kommen doch nicht irgendwie großartig verfremdet daher, sondern eben so, wie man sie vielleicht auch gerne an dem Abend hören möchte, eben Bach oder Mozart oder Haydn einfach pur. Und bin auch nicht so ein, ja, ich bin jetzt auch nicht so ein Gesprächskonzertmensch. Also es gibt ja auch ganz viel, dass man jetzt sagt mit Konzerteinführungen und Erläuterungen und die Leute irgendwie vorher noch informieren über was. Und ist auch eine tolle Sache, ist auch nicht so meins. Ich denke mal, wir haben bisher immer so eine ziemlich klare Linie gehabt. Also mein Vater auch, also wenn er die Bachwoche geplant hat, ab und zu war mal was ein bisschen Ausgefalleneres. Das waren ganz, ganz tolle Sachen. Also auch mal eine Schlagzeugerin im Rathaus, die war super toll, ja, und auch ein Akkordeonist, der gespielt hat, der Dimitrik hieß er, der hat super auf dem Akkordeon Bach gespielt auch. Also so tolle Bearbeitung, auch wirklich, wirklich toll. War leider nie so gut besucht, wie wir uns das gewünscht hätten. Und genauso ist jetzt, also was ich ja auch toll fand, jetzt diese Kombination von Ballett und Musik, so Kammermusik. In der Musikschule geht das super. Beide mal ein toller Abend, also die letzten beiden Bachwochen wirklich ganz, ganz toll. Aber so das andere Publikum angezogen, was vielleicht sonst nicht so kommt, wie ich so dachte, das hat es dann auch wieder nicht. Also das ist dann auch ein längerer Prozess, glaube ich, dass man die Leute daran gewöhnt, wenn man von was wirklich überzeugt ist, dass man es halt einfach immer wieder anbietet und da so guckt. Und ich an sich ist ja Lüneburg jetzt eine Ballettstadt auch, ne? Ballett am Theater.
Also ich höre so da so raus, man muss sein Publikum auch erziehen.
Ein bisschen, aber ich finde es schon lieber ganz sanft.
Also was ich ja so ganz toll fand für Lüneburg, es wurden junge Musiker eingeladen in Bürgerhäuser und spielten an einem Abend eben so die auch klassische traditionelle Hausmusik.
Ach, das war das Ultra-Bach-Festival, ne?
Ja.
Ultra-Bach, ja, das war ja auch eine super spannende Sache, ja.
Ja,
das war eine super
spannende Sache. Ist irgendwie auch so einmalig, glaube ich, für Lüneburg.
Das war natürlich einmalig, das war natürlich aber ein Festival, das war ja ein Riesenaufwand, den die da betrieben haben, das fand ich ganz toll. Die haben dafür auch ganz viel Fördergelder einfach bekommen, glaube ich, weil das so eine tolle Idee war. Kann man natürlich nur machen, also so in dem Stil mit dieser Riesenwerbung, die da dran hing und Riesenorganisation, die dahinter stand, also da muss man wirklich hauptamtlich professionell das organisieren und Gelder einwerben und das wirklich ziehen. Also das war ja das Ensemble Reflektor eigentlich, was das angeleiert hat. Und ja, das ist ja auch eine ganz tolle Sache gewesen, denke ich.
Ja.
Aber das ist eben eine ganz andere Sache als das, was wir machen. Deswegen beißt es sich auch nicht. Wir haben auch gesagt, wir machen ja sowieso nur alle 2 Jahre. Und die anderen haben dann auch gesagt, auch wir machen dann im Wechsel irgendwie. Und ich denke, das passt gut, weil wir haben dieses sehr klassische Publikum, was eben auf allerhöchstem Niveau so einen Soloabend hören möchte, wie meinetwegen von Tobias Feldmann, aber eben nicht zwischendurch noch irgendwas anderes oder irgendwie so, sondern wirklich nur das in Kloster Lüne den ganzen Abend Solosonaten. Ja? Das sind Leute, die bei uns hinkommen.
Thank you.
über Bach sprechen, über Lüneburg als Musikstadt sprechen, das habe ich gemacht mit Leona Hartmann, Leiterin des Lüneburger Bachorchesters, das zur Zeit des Lockdowns natürlich auch eingeschränkt ist in seiner Tätigkeit. Und ich hoffe und wünsche, dass es bald wieder möglich ist, qua Publikum zu spielen und dass wir uns auf einer anderen Bühne wiedersehen als nur hier im Radio, aber immerhin auch eine Gelegenheit, den Künstlern einen Platz zu geben und in die Öffentlichkeit zu treten. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen, verehrte Zuhörer, noch einen erfolgreichen Vormittag. Wenn Sie dranbleiben, freuen wir uns natürlich von der Redaktion her zum Elbpilgergespräch. Das war Ihr Bürgerrundfunkradio Radio Zusa im Education Project Programm. Am Mikrofon und durch die Sendung begleitete Sie Irene Rosenthal. Und das allerletzte musikalische Wort hat das Lüneburger Bachorchester.